Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak.
Von Ruanda bis in die Ukraine.
Von den Philippinen bis nach Guatemala.
Herzlich willkommen zum Podcast Jetzt mal ganz friedlich. Eine weitere Folge von der Dealing with the Past-Konferenz.
Ja, und heute aber mit zwei Gästen, doch aus einem Einsatzland, aus Liberia. Und wir haben zu Gast Antje Schulz von Brot für die Welt und Manfred Rink von Agiamondo.
Herzlich Hallo. Willkommen.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir starten mal mit der Konferenz, zu der ihr angereist seid aus Liberia. Die Konferenz läuft schon seit 4 Tagen. Was hat euch bisher am besten gefallen? Was sind so eure Highlights? Antje.
Das erste ist überhaupt, dass wir uns als Gruppe sehen, also live und lebendig. Wir haben ein bisschen einen Vorlauf gehabt mit dieser Konferenz. Corona-bedingt konnten wir uns jetzt eine ganze Weile überhaupt nicht treffen. Das ist ja der ursprüngliche Plan, dass man sich als große Gruppe dann auch trifft und austauscht international. So, das ist allein schon ein unglaubliches Geschenk, dass wir uns jetzt, nachdem wir uns ein paar Mal Zoom-mäßig getroffen haben, jetzt wirklich live haben und zu den Geschichten, die wir schon geteilt haben und Diskussionen, wirklich die ganzen Menschen haben. Und da merken wir auch, und das reflektiert auch ein Stück unserer Arbeit, dieser direkte Kontakt, der ist einfach durch nichts zu ersetzen. Was ich ganz wunderbar finde, ist, dass wir unglaublich intensive und interessante Einführungen in verschiedene Länder bekommen. Also wir hatten auch die Kolleginnen und Kollegen von Kambodscha und Kambodscha und Kolumbien und Liberia. Wir selbst haben gestern eine Einführung gemacht. Und dadurch kriegt das alles nochmal viel mehr Substanz. Und gleichzeitig haben wir, für mich ist so ein Highlight, dass wir diese Open Space Geschichten haben, wo wir uns in unterschiedlichen Gruppen nochmal zu bestimmten Themen wirklich auch mal fokussiert austauschen können.
Und eigene Themen auch vorschlagen
können. Wo wir einfach mit anderen dann nochmal neue Inputs und neue Sichtweisen gewinnen können. Das finde ich ein unglaublicher Schatz.
Und Stichwort Input und Sichtweisen gewinnen. Gibt es schon irgendeine Inspiration, die du mitnimmst?
Ja, für mich als liberianisch Tätige, wir sind da mit Dealing with the Past an einem ganz anderen Punkt. Manfred hat es gestern wirklich nochmal deutlicher erklärt, wo wir da stehen. Und von daher nimmt man natürlich mit ein paar Anregungen, wo könnten wir noch anknüpfen oder auch Themen, wo wir sagen, Mensch, wie können wir das auf eine andere Agenda setzen, dass da einfach auch mehr passiert. Und wir in Liberia auch eine stärkere Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bekommen.
Manfred, was hat dir gefallen an der Konferenz bisher?
Also mir geht es ähnlich wie meiner Kollegin. Ich finde es sehr inspirierend und ich habe das Gefühl, ich lerne hier unglaublich viel in sehr kurzer Zeit im Austausch mit Kollegen, die ganz andere Erfahrungen einbringen, die auch ganz andere Prozesse in ihren Ländern durchmachen, wenn es um die Dealing Burden of the Past geht, inspirierend, weil ich so das Gefühl habe, wir sind nicht alleine in dieser Arbeit, die manchmal auch gerade in Ländern wie Liberia mühsam ist und schwierig. Und im Prinzip sind es die kleinen Schritte, die zählen und die wichtig sind und die was bewirken. Ja. Weil im Großen ist einfach sehr wenig an Fortschritten festzustellen. Das Land ist so stark politisiert, also so Prozesse wie eine Truth and Reconciliation Commission haben im Prinzip als Außenstehender, obwohl es stimmt ganz sicher nicht, aber es macht den Eindruck, als wäre es null Wirkung gehabt. Ja.
Aber vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg. Also ich muss ehrlich sagen, bevor wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, ich wusste von Liberia nichts. Ja, und das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Übergang. Wir haben ja unsere Absolventen des Masterstudiengangs Frieden, die uns wieder einen Input vorbereitet haben, durch den ich auch viel gelernt habe. Und den hören wir uns jetzt an. Den haben vorbereitet Sophie Marie Ann und Sophie Richter.
Liberia, eine wechselhafte Geschichte, die das Land bis heute prägt.
Ein Land reich an Bodenschätzen, die erste und einzige sogenannte Kolonie der USA auf dem afrikanischen Kontinent, zwei Bürgerkriege in seiner Geschichte, die erste weibliche Staatspräsidentin eines afrikanischen Landes, die gleichzeitig in den Bürgerkrieg verwickelt war, und zwei Friedensnobelpreisträgerinnen, hervorgegangen aus einer einflussreichen Friedensbewegung von Frauen. Wie das alles zusammenpasst? In dieser Folge sprechen wir über Liberia und wollen diese vielen teils erschreckenden, teils herausragenden Ereignisse und Persönlichkeiten des Landes einordnen.
Liberia liegt an der Küste Westafrikas. Den Namen Liberia, Freiheit, verdankt der Staat seiner Geschichte. Im 19. Jahrhundert siedelten sich dort nach Plänen der amerikanischen Kolonialisierungsgesellschaft befreite amerikanische SlavInnen an. Auf dem Gebiet lebten aber bereits verschiedene indigene Bevölkerungsgruppen, die von den neuen SiedlerInnen unterdrückt wurden. Die Native Liberians wurden als minderwertig angesehen und mussten für die America Liberians aus den Vereinigten Staaten auf den Plantagen im neu gegründeten Liberia schuften. Diese ethnischen Spaltungen bestimmen die Gesellschaft bis heute.
Im 20. Jahrhundert kam es unter Staatspräsident William Tubman zu wirtschaftlichem Aufschwung. Davon profitierte allerdings nur die Elite. Bestehende Ungleichheiten verschärften sich. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung entlud sich im Jahr 1979 in den sogenannten Reisunruhen. Durch staatlich fehlgeleitete Landwirtschaftsprojekte und einer extremen Dürre in der Region war der Preis für das Grundnahrungsmittel Reis enorm gestiegen.
Das schwindende Vertrauen in die Regierung nutzte Sergeant Samuel Doo 1980 für einen Militärputsch. 10 Jahre hielt er sich an der Macht. Er war der erste Präsident Liberias, der nicht von den America Liberians abstammte. Eine Verbesserung der Lebenssituation für die Bevölkerung blieb allerdings aus. Erste Aufstände gegen Doo folgten, vor allem von Angehörigen der Volksgruppen Dio und Manu. Diese wurden unter Doos Herrschaft unterdrückt. Er selbst gehörte der Gruppe der Kan an. Die Aufstände mündeten schließlich in dem ersten Bürgerkrieg.
An Weihnachten des Jahres 1989 überquerten Mitglieder der sogenannten National Patriotic Front of Liberia die Grenze von der Elfenbeinküste nach Liberia. Ihr Ziel? Staatsoberhaupt Doo zu stürzen. Auch hier gehörten die meisten Rebellenmitglieder zuvor unterdrückten Ethnien an. Geführt wurden die Rebellen von Charles Taylor. In dem nun folgenden Guerillakrieg nahmen die bewaffneten Aufständigen mithilfe von multinationalen Streitkräften die Hauptstadt ein und folterten Doo zu Tode. Nach dem erfolgreichen Sturz kam es zu Machtkämpfen innerhalb der Rebellenbewegung. Auf politischer Ebene wurde eine Übergangsregierung implementiert.
Als Reaktion gründeten die ethnischen Gruppen Mandinka und Kran, Anhänger des getöteten Staatsoberhaupt Doo, die Organisation United Liberation Movement of Liberia for Democracy. Die Kämpfe zwischen den bewaffneten Gruppen intensivierten sich und trafen die Zivilbevölkerung mit besonderer Grausamkeit. Zehntausende Menschen verloren ihr Leben.
Die Komplexität des innerstaatlichen Konflikts stieg durch die Verwicklung von Charles Taylors Truppen im Bürgerkrieg in Sierra Leone. Taylor bereicherte sich durch die Kriegsfinanzierung im Nachbarland, unter anderem durch den Handel mit Diamanten, und profitierte weiter durch die Unterstützung von Burkina Faso und Libyen.
Trotz der Intervention der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS dauerte der erste Bürgerkrieg 7 Jahre. Die meisten Warlords in Liberia hatten kein Interesse an Frieden, da sie sich im Kriegschaos an den Bodenschätzen Liberias bereichern konnten. 1996 kam es schließlich zu einem Friedensabkommen. Im Jahr darauf wurde Charles Taylor zum Staatspräsident gewählt.
Damit wollten sich die Gegner Charles Taylors nicht abfinden. Der Friedensvertrag konnte die gespaltene Gesellschaft nicht vereinen. Die Oppositionellen gründeten die Liberians United for Reconciliation and Democracy, um gegen Charles Taylor zu kämpfen. Liberia wurde von einem zweiten Bürgerkrieg heimgesucht.
Der Einfluss ausländischer Staaten war auch diesmal nicht zu unterschätzen. Die Aufständischen wurden von Guinea unterstützt. 2003 kam eine weitere Rebellengruppe hinzu, die von der Elfenbeinküste aus agierte. Gleichzeitig wurde gegen Präsident Charles Taylor ein internationaler Haftbefehl ausgestellt. Grund dafür waren seine Kriegsverbrechen im Nachbarland Sierra Leone. Der internationale Druck wuchs, sodass Taylor schließlich zurücktrat und ins Exil nach Nigeria flüchtete. Die bewaffneten Rebellen stellten den Kampf ein. Friedenstruppen der Vereinten Nationen, der ECOWAS und der USA wurden übergangsweise im Land stationiert. In den 14 Jahren Bürgerkrieg verloren schätzungsweise 250.000 Menschen ihr Leben. Über 1 Million mussten fliehen. Eine ganze Generation wurde als Kindersoldaten missbraucht. Geschätzte 70% der Frauen Liberias wurden Opfer von Vergewaltigungen.
Charles Taylor wurde im Jahr 2006 schließlich an den UN-Sondergerichtshof für Sierra Leone überstellt, vor dem er sich für seine Verbrechen im Krieg in Sierra Leone verantworten musste. 2012 wurde er zu 50 Jahren Haft verurteilt. Taylor ist damit das erste afrikanische Staatsoberhaupt, das von einem internationalen Tribunal wegen Kriegsverbrechen zur Verantwortung gezogen wurde. Aktuell verbüßt er die Strafe im Vereinten Königreich.
Einen maßgeblichen Anteil an der Beendigung des Krieges hatten auch die Frauen in Weiß. 2001 schlossen sich die Frauen zusammen, um gewaltfrei für Frieden im Land zu kämpfen. Sie initiierten Protestgesänge und öffentliche Sit-ins auf den Marktplätzen der Hauptstadt. Dabei waren sie stets in Weiß gekleidet. Schließlich erreichten sie auch durch ihren hartnäckigen Protest, dass es 2003 zu den Friedensverhandlungen in Ghana kam. Als diese wochenlang zu keinem Ergebnis führten, besetzten die Frauen das Hotel, in dem verhandelt wurde, und schlossen die Verhandelten in den Tagungsräumen ein, bis ernsthafte Erfolge für ein Friedensabkommen deutlich wurden. Führende Figuren der Friedensbewegung waren Lima Bowie und Ellen Johnson Sirleaf. 2011 wurde ihnen dafür der Friedensnobelpreis verliehen.
Ellen Johnson Sirleaf trat bei den ersten freien Wahlen nach Beendigung des Krieges als Kandidatin an und wurde dabei auch maßgeblich von der Frauenbewegung unterstützt. Mit ihrem Sieg wurde sie die erste Frau, die demokratisch gewählt an die Spitze eines afrikanischen Staates kam.
Die meisten KriegsverbrecherInnen sind bisher ungestraft davongekommen. Viele haben ihre Macht im friedlichen Liberia nicht verloren und arbeiten in einflussreichen Positionen in der Politik. Sie leben im Wohlstand, während fast die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt. Und das, obwohl das Land reich an Bodenschätzen ist. Doch von dem Gewinn profitieren vor allem ausländische Firmen.
Zu einem positiven und nachhaltigen Frieden gehört immer auch die Aufarbeitung aller Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Bis Liberia das erreichen kann, hat das Land noch vieles aufzuarbeiten.
Da sind wir ja bei euch, ne?
Habt ihr noch Ergänzungen oder
Kommentare? Ich habe ja schon Reaktionen gesehen, während wir zugehört haben.
Ja, es war eine ausgezeichnete Beschreibung des ganzen Konflikts und der Geschichte. Bis auf eine Sache, die ich doch etwas anders sehe. Liberia wurde ganz am Anfang von der Analyse als eine Kolonie der Vereinigten Staaten beschrieben. Das war vom Empfinden her für Amerikaner und auch für viele dieser Amerikoliberianer tatsächlich der Fall. Aber de facto war das nie der Fall. Liberia war nie eine Kolonie. Ja. Der amerikanische Präsident Taft hat irgendwann mal Liberia als Priorität in der Außenpolitik bezeichnet, was sehr vermessen war. Ja. Die Verbindung bis heute, da besteht eine ganz starke Verbindung zwischen USA und vielen Liberianern. Also wenn und alle im Prinzip versuchen unheimlich viele auszuwandern in die USA, und es ist nur die USA eigentlich, die zählt. Also das ist eine ganz starke Affinität.
Ja. Ist das eine Affinität aufgrund der Geschichte oder gibt es auch wirklich konkrete familiäre Verbindungen?
Mittlerweile bestehen natürlich eine Menge familiäre Verbindungen. Man darf nicht vergessen, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Wirtschaftsfaktor in einem Land, wo 85% im Prinzip ohne eine feste Anstellung sind. Das Geld, was von Verwandtschaft aus den USA geschickt wird, ist ein entscheidender Faktor.
In Lateinamerika auch.
Zum Überleben, ja, in vielen afrikanischen Ländern der Fall. Liberia ganz besonders, aber vor allen Dingen auch, weil es aus den USA kommt. Mhm. Ja.
Hast du noch was zu ergänzen zu der Kontextanalyse Liberia?
Im Grunde hat mein Kollege schon einen wichtigen Punkt genannt, also diese nach wie vor starke Verbindung zu den USA. Ich denke, was man vielleicht auch nochmal betonen könnte, ist die Rolle der Frauen nicht nur in diesem Friedensprozess, sondern auch später, also wo sie sich sehr engagiert haben. Manche Dinge haben ja einfach nicht funktioniert, wie dieses Disarmament. Also da gab es einfach Konzepte, wo dann, ich sag mal, die Mütter ran sind. Und ich kann eigentlich nur jedem und jeder empfehlen, sich den Film Pray the Devil Back to Hell mal anzuschauen, wenn man interessiert ist an liberianischer Geschichte und speziell an dieser Entwicklung von den Frauen in Weiß.
Das ist ein Dokumentarfilm?
Ja, das ist ein Dokumentarfilm, wirklich auch ein sehr guter Film. Auch unabhängig von Liberia lernt man etwas über zivilen Widerstand und die Rolle von Frauen als starke Kraft für Frieden. Ja.
Mhm. Okay. Friedensarbeit, Friedensprozess, der Bürgerkrieg hat eine große Rolle gespielt, auch in der Analyse und ja auch in eurer Arbeit. Ihr seid ja nicht umsonst hier auch auf der Dealing with the Past-Konferenz eingeladen. Inwiefern geht es in eurer Arbeit um den Bürgerkrieg? Was bedeutet Dealing with the Past für euch im liberianischen Kontext? Manfred.
Ja, ich muss hier dann für Akiamondo sprechen, weil wir arbeiten sehr eng zusammen in einem Netzwerk mit den, wir sind die beiden einzigen Anbieter von zivilen Friedensdienst, also Brot für die Welt und Akiamondo. Wir haben ein gutes Netzwerk, eine gute Kooperation, aber wir haben noch unterschiedliche Strategien. Hm. Ja. Für uns bei Akiamondo ist Dealing with the Burden of the Past einer von unseren strategischen Punkten, die wir anstreben. Im Wissen, dass wir nicht explizit, so wie das hier auf der Konferenz Kollegen aus Kambodscha, aus Kolumbien vorgestellt haben, die arbeiten explizit an diesem Thema mit wunderbaren Projekten, mit sehr erfolgreichen Projekten, ganz offensichtlich auch. Das ist bei uns noch nicht der Fall, weil Dealing with the Burden of the Past etwas ist, was von den Partnern kommen muss. Das muss in Liberia ein direkter Wunsch sein. Das muss von den Partnern angeleiert werden. Wir haben das als ein Thema, wir arbeiten an dem Thema, aber immer so, wie unsere Partner das wirklich wollen.
Und die politische, sind noch nicht so weit, die Partner?
Die Partner sind lange so weit. Die politische, sozialpolitische Situation in Liberia erlaubt es nicht. Diese Themen sind sehr stark politisiert. Darf ich ein bisschen ausholen zu dem Truth and Reconciliation Commission Report? Ja?
Also Wahrheitskommission.
Die Wahrheitskommission. Hm. Ja, Entschuldigung.
Nee, weiter muss man es immer noch.
Der wurde in 2012 wurde der Bericht eingereicht. Die Regierung hat ihn angenommen und ihn dann totgeschwiegen. Das heißt, es ist eine absolute Vermeidungsstrategie, an diesem Thema wirklich zu arbeiten. Und das gilt bis heute. Und das hat damit zu tun, dass diejenigen, die im Report war, zum Beispiel eine der sieben Personen, die angeklagt werden sollte, also Vorschlag der Kommission, war die damalige Präsidentin, Helen Sirleaf Johnson. Ja? Und sie hatte ganz offensichtlich kein Interesse daran, angeklagt zu werden. Also hat sie, und das ist bis heute, hat sie den Bericht totgeschwiegen. Der ist offiziell angenommen worden, damit hat man einen formalen Akt erfüllt und dann kam nichts mehr. Und das zieht sich bis heute durch. Die Regierung, die heute ist eine neue, ist eine andere Regierung seit 2017, wird von George Manovia angeführt. Und die koalieren mit der Frau, wir haben das eben im Bericht in der Analyse gehört, die Ehefrau von Charles Taylor, ja, ist die Vizepräsidentin. Und Mr. Vea musste mit ihr koalieren, um die Stimmen aus einer bestimmten Region, aus Banga, zu bekommen, weil ohne diese Wählerstimmen hätte er nicht Präsident werden können. Ja. Und da ist natürlich eine politische Koalition auch da, die hat null Interesse daran hat, an dieser Vergangenheit zu arbeiten. Genau dasselbe passiert mit den Konflikten, die auch in der Analyse angesprochen wurde zwischen Amerikoliberianern und den wie nennt man das in Deutsch?
Indigenous. Ja, kann man ruhig sagen,
indigenen. Indigenen, genau. Bewohnern Liberias. Der Konflikt ist natürlich da. Aber der Konflikt wird in der Öffentlichkeit vermieden, so stark wie es geht. Ja. Und das ist aber ein Schlüssel, um an den Konflikten, an den Bürgerkriegen zu arbeiten, an den Wurzeln dieses Krieges. Ja.
Und werden jetzt diese Konflikte und dieser Report auch, wird das totgeschwiegen, wie du es gerade gesagt hast, oder wird auch aktiv zum Beispiel die Arbeit von euren Partnerorganisationen behindert, wenn die sich damit auseinandersetzen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt bei unseren Partnern zum Beispiel. Wir arbeiten mit der Universität von Liberia zusammen, das Kofi Annan Institute for Conflict Transformation, die an den Vorschlägen oder an dem, was analysiert wurde in dem TRC-Report, arbeiten, aber das hat in der Öffentlichkeit nicht die große Wirkung. Wenn da zum Beispiel Young Diplomats ausgebildet werden oder ihre Masterstudenten, natürlich spielt der Report dann eine Rolle, darüber wird auch diskutiert, aber in der Öffentlichkeit hat es wenig Impact. Bei uns, ich arbeite mit Schulen, mit den 28 Schulen in der katholischen Erzdiözese Monrovia. Wir haben ja kaum Schüler, 14.000 Schüler, und von denen, wenn Konflikte da sind, merkt man das halt eben, wenn man sich intensiver mit Familien beschäftigt. Es gibt ja kaum noch eine Familie, die eine Ursprungsfamilie, ja, Vater, Mutter, Kinder, die sind fast komplett alle auseinandergerissen. Und das hat natürlich mit dem Krieg zu tun. Also da, natürlich hat das mit, wenn wir arbeiten mit denen, kommt durch solche Prozesse, haben wir mit Dealing of the Burden of the Past zu tun, ja. Was wir nicht tun, ist, dass wir direkte Prozesse anleiern, wie in unsere Kollegen in Kambodscha, die für die Opfer dann so eine Therapien anbieten, Psychotherapien anbieten können. Testimonial Therapy wurde die Woche vorgestellt, ein total interessantes Thema.
Okay, also umgekehrt gefragt, was tut ihr denn dann konkret? Wie sieht deine Arbeit aus mit diesen Schulen?
Also meine konkrete Tätigkeit ist die, dass ich Schulleiter und diese Vertrauenslehrer, man nennt das im Tradition a Deans of Students, sowas ähnliches wie in Deutschland Vertrauenslehrer, in allen Schulen, die bilde ich aus in Bereichen wie psychosoziale Beratung, Mediation, Konfliktmanagement und um denen zu ermöglichen, dann mit den Schülern, wenn Konflikte auftauchen, wenn psychosoziale Beratung notwendig ist, gibt eine Menge Konflikte in Familien, aufgrund dessen, was ich eben auch geschildert habe, das ist ein wichtiger Faktor bei Konflikten, um dann in der Lage zu sein, mit diesen Schülern und den Familien Lösungen oder bessere Lösungen zu erarbeiten. Ja, das ist so der direkte Bezug, ja.
Okay,
in meiner Tätigkeit. Ja. Ja, wir haben ja mehrere Partnerorganisationen, mit denen wir arbeiten.
Aber es ist sehr wichtig, von dir zu hören, was du machst. Ne?
Ja.
Und jetzt würde ich damit auch gleich überleiten. Also Antje, du arbeitest ja für Brot für die Welt. Ja. Was ist denn euer Fokus auch?
Genau, also wir sind zusammen mit dem Partner Agiamondo in einer gemeinsamen Länderstrategie sozusagen. Mhm. Und wie mein Kollege schon erwähnt hat, ist bei Agiamondo dieses Thema Dealing with the Burden of the Past direkt eins ihrer Objectives. Für Brot für die Welt auf unserer Seite, wir haben die Arbeit mit sogenannten marginalisierten Gruppen und fokussieren auf junge Menschen und Frauen. Und ein weiteres Objective ist die Arbeit zum Thema Land Rights. Und wir gehen natürlich mit all diesen Folgen, die sich aus diesen Bürgerkriegen ergeben haben, um, im Sinne von, das ist präsent. Also meine Kolleginnen, ich persönlich arbeite für den YMCA Liberia im CPS und konkret zum Thema Gender und Communication.
Und welche sind zum Beispiel Partnerorganisationen, mit denen ihr arbeitet oder mit denen du arbeitest? Also YMCA hat es jetzt schon gesagt.
Genau, also das sowohl für Agiamondo als auch für Brot für die Welt sind es so circa 8 Partner, Partnerorganisationen. Und wir arbeiten, also ich nenne das immer gern, wir arbeiten so aufeinander zu. Ja, also jede Organisation hat so ihre besonderen Stärken und besonderen Fokus. Und wir arbeiten als Netzwerk zusammen, aber jede Organisation hat auch nochmal ihre spezifische das heißt die Counties, also verschiedene Communities, mit denen sie arbeiten, spezifische Zielgruppen, ja, und wir profitieren sehr, was Kofi Annan uns bietet, aber das ist nicht das, wo wir dann dran arbeiten konkret, sondern wir nutzen einander sozusagen, geben uns gegenseitig da die Unterstützung. Wir arbeiten mit jungen Leuten zum Thema Gender. Das heißt, wir haben dann eben auch mit sexueller Gewalt und wie können wir das neu an die nächste Generation adressieren? Worum geht es denn, wenn wir Gender Equality oder Gender, wie heißt das jetzt auf Deutsch?
Geschlechtergerechtigkeit. Wie kann man denn sowas zum Beispiel adressieren?
Naja, wir machen Kurse und Workshops zu Gender Mainstreaming und versuchen erstmal auch Basisinformationen zu bieten. Also, dass man weiß, was ist denn das überhaupt für ein Thema? Wie sieht denn das bei euch aus? Wir nutzen ganz viel kreative Methoden, also auch Theaterspiel, Szenenspiel. Und dadurch kriegen wir auch einfach Informationen, in welchen Situationen die jungen Leute leben. Also ich habe ja mit der Generation, nach dem Krieg, oder die waren Kinder im Krieg, oder meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich unmittelbar zusammenarbeite beim YMCA, die haben ihre Kindheit in diesen Kriegen verbracht, zu einem großen Teil. Und von daher ist das Thema immer präsent, ohne dass wir das jetzt als Überschrift quasi bearbeiten. Ja, aber wir gehen damit um. Wir schauen dann zum Beispiel auch, wenn wir über die Kraft von jungen Leuten sozusagen eine Zukunft ohne Gewalt aufzubauen. Also meine Kollegen sprechen auch von einer Culture of Violence. Also wie löse ich Konflikte? Mhm. Ja. Das machen wir mit Workshops, das machen wir mit Kampagnen, wo wir aber unsere jungen Menschen direkt engagieren. Also wir haben jetzt beim YMCA, wir decken 4 Counties ab mit unserem zivilen Friedensdienstprogramm, und wir haben in jeder Zweigstelle 2 junge Menschen, also einen jungen Mann und eine junge Frau. Und wir machen dann viele Programme, auch Train of Trainers, und gehen direkt aber auch wieder an die ganze Gemeinschaft da heran, wo wir dann eben Gender-Mainstreaming-Kurse auch machen.
Wir haben so ein Konzept von integrierter Fachkraft, nennen wir das. Das heißt, wir als Fachkräfte, wir sind alle wirklich bei unserem lokalen Partner vor Ort überall in der Welt angestellt. Und wir funktionieren im Prinzip als normale Angestellte.
Mitarbeiter, Mitarbeiterin.
Ja, in Anführungszeichen Mitarbeiterin in dieser Partnerorganisation. Das ist, ich habe das die Woche wieder festgestellt im Gespräch mit Kollegen, das ist bei den anderen Trägern alle anders. Es ist nur bei unseren kirchlichen Trägern, bei den beiden kirchlichen ist es so. Es ist ein lang erprobtes Konzept. Es gibt Länder, da hat es sicherlich Nachteile. Ja, ich habe es immer in meiner Arbeit als eher positiv empfunden.
Weil man näher dran ist.
Ganz genau, das ist der Punkt, Julia. Du bist wirklich dran an den. Mein Boss ist ein Liberianer, ja, und ich bin rechenschaftspflichtig.
Genau. Ja, danke, dass du das nochmal betonst, weil es ist tatsächlich nochmal eine andere Herangehensweise, ja, dass wir wirklich integriert sind. Und da ich jetzt auch als internationale Fachkraft, ich bin da die Einzige beim YMCA, ne? Alle meine Kolleginnen und Kollegen sind Liberianerinnen und Liberianer. Und dadurch kommen wir auch mit einem Blickwinkel, wo wir einfach gucken, was wollen die genau von uns und was brauchen wir gemeinsam, um unser Thema auch zu bearbeiten. Und ich habe immer so für mich selber das Bild, dass ich mich sozusagen mit dem Rhythmus und mit den Bedürfnissen und Bedarfen meiner Partnerorganisation mitbewege und dann fülle oder anbiete, was sozusagen gebraucht wird. Und ich sage immer auch, Leute, das ist jetzt ein wunderschönes Modell, aber was davon können wir denn jetzt für unseren liberianischen Kontext gebrauchen und für unsere Jugendlichen? Und was wollen die? Und das ist oft für unsere Jugendlichen auch was völlig Neues, dass wir die fragen, was wisst ihr denn schon und was wollt ihr dann wissen? Ne?
Und das ist dann gar nicht so einfach, damit umzugehen, ne? Wenn man sonst nie gefragt wird.
Das ist richtig, das ist so ein Prozess. Ich meine, ich bin jetzt seit Oktober 2020 mit dem YMCA unterwegs, und am Anfang hatte ich dann auch, es ist ein sehr starkes hierarchisches und patriarchalisches System da, nach wie vor präsent, sehr präsent. Das heißt auch dieses, ich setze mich jetzt da rein als Jugendliche, die sitzen dann erstmal in Reih und Glied. Und manche dämmern mir dann auch weg, weil es halt auch, da ist jetzt wieder so eine Trainerin und die erzählt mir was. Und das haben wir dann halt sofort geändert. Und dann ist es jetzt schon so, ich habe das dann irgendwann mal so, ich gehe ein bisschen früher hin und dann richten die den Raum und dann hat wieder irgendjemand angefangen, solche Reihen hinzustellen. Dann sagt er, nee, du, da kommen jetzt Antje und Dekonti, die wollen keine Reihen, die wollen einen Kreis. Und das finde ich allein schon für mich was ganz Wunderbares, weil wir auch immer wieder sagen, wir haben keine zweite Reihe, ihr seid alle in der ersten Reihe und wir brauchen eure Meinung, wir wollen, dass ihr diskutiert, wir wollen, dass ihr euch austauscht. Das brauchen wir, um quasi auch in der Demokratie zu gestalten.
Also du kannst dann quasi schon so einen kleinen Verhaltenswechsel auf der Ebene beobachten.
Ja, auf der Ebene der Sitzordnung.
Genau.
Und, das ist ein Ausdruck dessen, ja.
Wir hatten es ja schon jetzt so ein bisschen angedeutet, aber was nehmt ihr denn auch zum Beispiel mit von der Konferenz, was ihr vielleicht vor Ort denkt, anbringen zu können oder was vielleicht von dort auch angefragt wird?
Also für mich ist es nochmal eine Stärkung. Ich habe ja auch einen Background so aus der Theater- und kreativen Arbeit, wie erfolgreich unsere Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern diese Mittel einsetzen. Also es ist für mich nochmal eine ganz große Bestätigung. Auch als Sprache, gemeinsame Sprache, die wir benutzen können, vor allen Dingen für uns auch in Liberia, wo wir nach wie vor eine hohe Analphabetenrate haben. Und auch wenn Menschen auf der Schule waren, heißt das noch lange nicht, dass die flüssig reden und schreiben können. Also wir müssen auch einfach gucken, dass wir die auch mitnehmen. Es nutzt mir ja nichts, wenn ich da ein riesentolles Plakat habe und keiner kann es lesen. Ja? Und das versuchen wir auch immer mit reinzunehmen, mal abgesehen davon, dass wir das auch für einen Gesundungs- oder für so einen Heilungsprozess halten, dass wir als Menschen auch kreativ sein möchten und sein wollen. Und das funktioniert sehr gut. Das kommt dann auch wieder bei Eltern gut an. Also wenn unsere Jugendlichen da was mitnehmen, wie einen Film oder so. Und das nehme ich mit, dass das tatsächlich von anderen, sag ich mal, Ländern und Kolleginnen und Kollegen berichtet wird, wie intensiv die das einsetzen und wie sehr das einfach auch eine Sprache von uns Menschen ist. Und auch so diese Möglichkeit, wie man Geschichten erzählt. Ja, wie wir sozusagen uns auch mit der Zukunft beschäftigen, indem wir gucken, auf welchem Boden stehen wir denn und wie erzählen wir das.
Wie ist es bei dir? Gibt's irgendwas? Ich habe bei deiner Präsentation gestern noch so den Spruch, too much Wahala, zu viele Probleme im Kopf. Nimmst du irgendwas mit, was dir Mut macht für die Arbeit?
Too much Wahala haben wir in allen Ländern des zivilen Friedensdienstes. Also,
sonst wäre man nicht hier.
Ansonsten wäre es nicht ziviler Friedensdienst, ja. In Deutschland ist übrigens auch Thomas Schwab.
Ja.
Ich nehme eine Menge mit von hier, muss ich sagen. Auf einer persönlichen Seite nehme ich hier viel so Inspiration und Bestärkung eigentlich. Ja. So das Gefühl, da sind eine ganze Menge Menschen, die arbeiten an diesen Themen. Da ist eine Bewegung, da ist eine Dynamik.
Wir
da
sind ist nicht allein. Viel.
Ja, ganz genau. Ja. Aber das ist wichtig, so das Gefühl auch mitzunehmen. Es sind eine Menge Menschen, die denken und fühlen ähnlich so vielen Dingen wie ich. Und das finde ich, das ist für mich was sehr, sehr Bestärkendes. Auf einer fachlichen Geschichte. Für mich ist es komischerweise, die großen Theorien, die helfen bei mir nicht mehr so.
Meinst du, aus dem Alter bist du raus oder wie?
Nein. So alt bin ich auch nicht.
Das schreiben wir in die Shownotes. Geburtstag.
Für mich sind diese kleinen Dinge wichtig. Also solche Ideen, was jetzt, wir hatten einen Kollegen, der hat der hat diese Testimonial Therapy vorgestellt, ja. Man muss das nicht unbedingt als eine Therapie bezeichnen, aber das ist eine sehr gute Methode, finde ich, mit Opfern zu arbeiten, ja. Es ist relativ leicht und sicher, man muss da was verantwortlich, vernünftig auch einführen. Aber das sind Dinge, das kann ich mir vorstellen. Ich werde an diesen Dingen, also an solchen Konzepten einfach weiterarbeiten und gucken auch, was wir nutzen können in unseren Geschichten. Wir haben dann Kinder, die sind also Schüler, Schülerinnen, die sind aus welchen Gründen auch immer stark traumatisiert, ja. Und es gibt in Liberia, es gibt einen Psychiater in Monrovia, einen älteren Mann, Dr. Harris. Keine Ahnung, wie alt er ist alt, sehr alt, ja. Aber der hat auch Qualitäten. Aber das ist einfach zu wenig, ja, um das besser anzubieten, ja. Also das sind so Ideen, das nehme ich mit und guck mir dann an, so in der nächsten Zeit, was können wir, wenn wir konkret, wir haben 7 Sozialarbeiter in unseren Schulen, also mit denen diskutiere ich diese Dinge und dann gucken wir. Also das sind so kleinere Projekte, Ideen, Inspirationen, die nehme ich mit und versuche sie in meiner Arbeit dann umzusetzen.
Ja, das klingt doch, als wäre das schon erfolgreich bei euch beiden, diese Konferenz. Vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit. Wir machen zum Abschluss noch unsere 3 kleinen Fragen mit kurzen Antworten. Antje?
Genau, Antje. Was gefällt dir denn an deinem Einsatzland Liberia?
Mir gefallen vor allen Dingen die Menschen da. Ich bin total begeistert von meinen jungen Leuten, mit denen ich arbeiten kann, von meinen Kolleginnen und Kollegen, weil es eine unglaubliche Kraft und auch Lust nach was Gestalten gibt. Und das ist die Kraft, mit der ich gut arbeiten kann und die mich selber auch aufbaut und stärkt. Also,
und was fällt dir dann schwer?
Oh, schwer fällt mir vor allen Dingen, darüber wurde jetzt gar nicht so viel gesprochen, aber wir haben unglaubliche Infrastrukturprobleme, nenne ich jetzt mal. Also zuverlässig Strom und damit auch Internet zu haben. Und wir leben da in einem tropischen Land. Also wenn bei uns da Strom ausfällt, dann bleiben wir noch eine Stunde im Büro und dann geht's auch nicht mehr weiter. Außer wir sind jetzt in den Workshops, wo wir dann einfach auch draußen arbeiten können. Also dieses Stop and Go, was uns dadurch auch manchmal aufgezwungen wird, wo wir Mühe haben, dann eine E-Mail loszuschicken oder irgendwas auszudrucken. Und geht aber nicht nur mir so, das geht ja allen anderen auch so. Mhm. Ja, und dann finden wir auch Lösungen wieder, wie es dann doch geht.
Und was machst du an deinen Wochenenden?
Oh, unterschiedliches. Also manches Mal sind wir unterwegs, sonst sind wir auch als Team in Workshops. Wenn ich mich jetzt einfach nur entspanne, dann bleibe ich oft, ich sage es ganz ehrlich, eher zu Hause. So mit meinem ganzen Versorgungssystem hinten dran. Ja, gehe einfach mit ein paar Freundinnen oder Freunden aus. Einfach mal austauschen und am Strand sitzen.
Ruhiges Entspannen.
Ruhiges Entspannen.
Ja, okay.
Füße hochlegen.
Manfred, same questions. Was gefällt dir besonders an Liberia?
Also ich habe meiner Kollegin im Prinzip nichts hinzuzufügen. Es sind immer die Menschen. Es sind die Menschen, die machen den Unterschied. Und ich finde, die Liberianer, ich habe vorher lange Jahre in Sierra Leone gelebt. Und
Nebendran,
ganz genau. Die sind am Anfang etwas wärmer. Die Liberianer sind erstmal beobachtend. Aber wenn sie jemand mögen, dann ist man in ihr Herz eingeschlossen. Und ich lebe sehr gerne und auch freudig manchmal mit den Menschen. Ja. Das ist in der Tat der Punkt.
Was ist schwierig? Was sind die größten Herausforderungen?
Ich finde, das soziale Leben ist im Vergleich zu Sierra Leone reduzierter. Mhm. Ja. In Monrovia ist sehr teuer zum Beispiel. Da hat Freetown einfach mehr zu bieten. 5 Kilometer Strand mit wunderbaren Etablissements zum Leben feiern. Die Strände in Monrovia, die sind zum Beispiel so, dass man da nicht schwimmen kann, weil die Unterströmung unglaublich stark ist, ja.
Und was machst du dann an deinen Wochenenden, wenn jetzt nicht schwimmen?
Ich gehe aus, gucke Fußball, ich schwimme.
Trotz der Unterströmung?
Im Pool.
Wir schwimmen dann im Pool.
Ja, treffe Freunde.
Und Fußball, afrikanischer Fußball oder?
Deutsche Bundesliga, Bayern München, zum 10. Mal, es wird langweilig, ja. Mein Sohn, der steht halt eben auf die britischen Teams und dann gucke ich auch ein bisschen Premier League, vor allen Dingen, wenn es um Liverpool geht.
Ja. Haben wir das auch noch untergebracht, sehr gut. Ja, vielen Dank euch beiden und noch einen schönen letzten Konferenztag.
Genau,
ja,
vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, okay.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.